In der heutigen Episode sprechen wir über nachhaltige Events und Events im Allgemeinen und wie LEGO Serious Play da unterstützen kann. Wir haben uns dazu zwei von Kräuter Eventtechnik in Frankfurt eingeladen, die Michelle und den Luca. Und wir sprechen mit ihnen darüber, was sie gemacht haben, wie sie LEGO Serious Play eingesetzt haben. Kleiner Hinweis in eigener Sache, wir hatten leider während der Aufnahme ein technisches Problem, was uns erst hinterher aufgefallen ist. Die Tonspur von Michelle ist leider nicht perfekt und ab der Mitte dann nur noch auf einem Kanal zu hören. Aber wir wollten die Episode nicht wiederholen, weil meistens ist das so, dass man so ein Gespräch beim zweiten Mal hat es irgendwie den Spirit verloren. Deswegen entschuldigen wir uns vorab und wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Der Ententalk mit Kerstin
und Matthias.
Es gibt ja wenig Positivbeispiele, wenn es um die Corona-Zeit geht. Ihr habt uns ja beim Vorgespräch gesagt, dass es eurem Business geholfen hat. Kannst du uns das erklären, Michelle, was du damit gemeint hast?
Ja, sehr gerne. Also man muss dazu sagen, 2020 haben mein Bruder und ich zum 1.7. ein Bestandsunternehmen übernommen in der Veranstaltungstechnikbranche. Also alles lag eigentlich brach, weil gerade war so der erste Lockdown rum. Und wir wurden auch gefragt, ob wir uns sicher sind, was wir da eigentlich kaufen. Ja? Ob wir uns da dessen bewusst sind, dass es ja noch ein bisschen länger gehen könnte.
Dein Bruder ist der dritte Geschäftsführer, der jetzt hier nicht im Interview mit dabei ist. Genau,
Der ist Mitgesellschafter und er ist der Geschäftsführer. Mhm. Und wir beide haben mit fester Überzeugung gesagt, natürlich machen wir das. Veranstaltungstechnik wird es immer brauchen, also Events werden immer stattfinden. Und warum hat uns Corona geholfen? Ich glaube, es war einfach eine Zeit, in der die Uhren mal etwas langsamer gelaufen sind, als so im normalen Geschäftsleben das der Fall ist. Die Lockdowns waren natürlich hart, weil nicht so viele Veranstaltungen stattfinden konnten oder nur in sehr begrenztem Rahmen. Aber man hatte natürlich auch Zeit, sich als Organisation dann aufzustellen. Und wir sind von einem sehr kleinen Team 2020 zu einem doch relativ stattlichen Team jetzt in 2024 geworden. Und ich glaube, das hat nur funktioniert oder wurde, sag ich mal, beschleunigt durch Corona in einer Zeit, in der man einfach ja, sich sortieren konnte.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Auf eurer Website steht euer Versprechen: Wir werden niemals aufhören zu hinterfragen. Luca, was meint ihr damit?
Auch das kann man im Prinzip ergänzend zu dem vorherigen sagen, dass wir Corona als eine Art Katalysator genutzt haben, um alte Muster in der Veranstaltungsbranche, also dieses klassische Thema Mikrofon, Bühne, Lautsprecher und schon hast du irgendwie ein Event, dass wir das nicht hinterfragt lassen möchten, sondern dass wir immer versuchen, auch mit neuen Medien, ne, so wie ihr sie jetzt hier zum Beispiel auch nutzt, sowas einzubinden und zu gucken, okay, wie können wir den nicht immer modernen Menschen mit der modernen Technik verbinden. Und das versuchen wir den Kunden oft anzubieten, um nicht eben in diesem klassischen Muster uns fortzubewegen, in dem wir eigentlich ja schon seit Ewigkeiten drinstecken, sondern uns da immer ein bisschen auch der Moderne anzunähern.
Ihr habt euch auf nachhaltige und wirkungsvolle Events spezialisiert. Was ist denn an nachhaltigen Events schwieriger als bei anderen und was unterscheidet euch denn von anderen Veranstaltern, Veranstaltungstechnikunternehmen? Dürft ihr gerne beide beantworten oder einer von euch?
Ich traue mich. Also in der ersten Hinsicht ist es tatsächlich schon das Selbsthinterfragen des Technikdienstleisters, weil der Technikdienstleister oftmals hingeht und sich darauf verlässt, dass ein Kunde oder eine Agentur auf diesen Dienstleister zukommt und sagt, hey, pass mal auf, wir haben diese oder jene Vorgabe zu machen, um uns entsprechend unserer Nachhaltigkeitsrichtlinien zu verhalten. Und da ist auch eben unser Ansatz des Hinterfragens mit involviert. Das heißt, wir versuchen einem Kunden auch da schon anzubieten, wo es nachhaltigere Lösungen gibt und wie er diese vielleicht in sein Event einbinden kann. Und dann ist es im Zweifel dann doch natürlich Kundenentscheidung, aber wir versuchen das immer mit anzubieten und haben da auch bisher ganz passablen Erfolg mit, finde ich.
Dann ergänze ich mal zu den wirkungsvollen Events. Also ich habe häufig den Eindruck, dass leider Kunden immer noch überlegen, wie mache ich ein Event, was mir gefällt. Ja, also sehr viel, was können wir tun, was das Veranstaltungsplanungsteam toll findet. Das ist ja aber zu kurz gedacht. Ja. Deswegen sagen wir auch ganz häufig, wir möchten das Publikum begeistern, wir möchten deine Gäste begeistern. Also uns ist es wichtig, dass es bei den Endkonsumenten, die auf das Event gehen, die sollen begeistert werden, die sollen ein wirkungsvolles Event erfahren, weil wir der festen Überzeugung sind, dann ist es auch ein nachhaltiges Event im Sinne von, es bleibt nachhaltig im Gedächtnis bei unseren Kunden. Ja, und deswegen versuchen wir auch da in der Beratung einfach vorab manchmal auch vielleicht das ein oder andere Goodie dann nochmal zu hinterfragen und zu sagen, okay, ist das jetzt was ihr haben wollt, weil ihr es unbedingt haben wollt, oder ist das was eure Gäste auch begeistert, also was einen echten Mehrwert bringt?
Lehnt ihr denn auch mal Aufträge ab, wenn euer Kunde oder eure Kundin da Sachen möchte, die jetzt nicht zu eurem, ja, zu euren Werten passt?
Direkt ablehnen tatsächlich nicht. Wir bieten ja oftmals Lösungen an, und tatsächlich gibt es gewisse Bereiche, die wir ablehnen. Wir gehen dann irgendwann nicht mehr weiter und sagen, pass mal auf, hier ist jetzt eine Grenze, über die wir dann nicht hinaus möchten. Das ist sehr situativ anzuwenden. Ich glaube tatsächlich, direkt abgelehnt haben wir noch niemanden. Es gab dann aber schon Kunden, mit denen man gesagt hat, wir kommen auf keinen Konsens. Also die waren nicht einverstanden mit unserer Art und Weise, dann an gewisse Themen ranzugehen. Und dann haben wir gesagt, alles klar, dann ist vielleicht sinnvoller, dass sich einen anderen Partner suchen. Also dieses Harte machen wir nicht, das findet man bei uns tatsächlich nicht, sondern wir gehen in den Dialog, versuchen da irgendwo einen Konsens zu finden.
Immer gut, ja.
Wir haben uns ja im Rahmen der IMAX in Frankfurt kennengelernt. Und zwar, genauer gesagt, am Tag davor bei der MICE Impact Academy. Kurze Erläuterung vielleicht. Die IMAX ist eine Veranstaltungsmesse, nicht nur in Frankfurt, aber war da in Frankfurt. Und die MICE Impact Academy ist ein Weiterbildungs- und ein Netzwerkformat, speziell mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit. Und bei der MICE Academy waren, wenn ich es richtig im Kopf habe, so circa 60 Personen anwesend. Und die Teilnehmenden, die mussten sich sogar entscheiden zwischen 4 verschiedenen Workshops, weil die eben alle parallel liefen. Michelle, du warst dort bei mir im Workshop und es gab so eine ganz kleine Besonderheit. Du hast gesagt, dass du, als du kleiner warst, noch nicht nicht mit Lego gespielt hast. Wie war das für dich? Das erste Mal mit Lego und dann direkt Lego Serious Play.
Also vielleicht bin ich gerade deshalb in deinen Workshop gegangen, weil ich nicht viel mit Lego gespielt habe. Also ich habe tatsächlich nochmal nachgedacht. Ich glaube, mein Bruder hatte Lego. Habe ich aber tatsächlich nicht gespielt. Also ich bin Kind vom Dorf. Ich war viel draußen und wenig in meinem Kinderzimmer. Und wenn, dann habe ich, glaube ich, gelesen. Also es war definitiv auch ein Beweggrund, in deinen Workshop zu gehen, weil ich dachte, das ist eine Methode, die ich gar nicht kenne, über die ich aber im Studium tatsächlich auch schon mal gehört habe. Und gerade wenn man Eventmanagement studiert, beschäftigt man sich ja doch mit den unterschiedlichsten Workshop-Formaten, die es so gibt. Und dann dachte ich, das muss ich mir auf alle Fälle mal anschauen. Und ich glaube, es hatte so 2 Besonderheiten für mich. Erstens bin ich natürlich vollkommen unbedarft daran gegangen, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, was kommt jetzt eigentlich auf mich zu, wie baue ich jetzt überhaupt. Und in der ersten Runde, in der du angefangen hast, dass wir einfach mal einen Turm bauen sollten, war bei mir auch einfach die schlichte Überforderung ganz kurz, weil du hast uns irgendwie 60 Sekunden oder so Zeit gegeben und da musste ich mich erstmal sortieren. Alle um mich rum waren super vorbereitet, hatte ich den Eindruck, ja. Alle kannten Lego, alle haben angefangen loszubauen und ich habe erstmal 20 Sekunden da gesessen und irgendwie die Zeit rumgehen lassen und mir die Steinchen näher angeguckt, was könnte ich jetzt eigentlich bauen. Obwohl die Vorgabe ja sehr strikt war, also einen Turm bauen, du hattest, glaube ich, auch noch die Farbkombinationen dazu gesagt. Also in der ersten Runde war ich, glaube ich, sehr verkopft, weil ich dachte, okay, was mache ich jetzt eigentlich hier? Kann ich das überhaupt? Und dann gab es den Moment, dass du relativ schnell, weil ich ja vorneweg sagte, ich habe noch nie Lego gespielt, kamst du zu mir und hast gesagt, es ist überhaupt kein Thema ist und dass ich einfach drauf losmachen soll. Und du, was ich spannend fand, du hast immer gesagt, bau einfach drauf los, der Körper weiß schon, was er tut, so ungefähr.
Ja, die ja? Hände, und genau. Ja.
Die Hände wissen schon, was sie bauen. Und das war dann in den nächsten Runden sehr viel intuitiver und sehr viel schneller. Und am Ende war ich immer begeistert, was da steht. Also hätte ich selbst gar nicht gedacht. Ja. Und deshalb fand ich eine unfassbar spannende Methode, weil man sich mal drauf einlassen konnte und ein bisschen mental wieder zum Kind wird. Mhm. Also einfach mal macht, ohne groß drüber nachzudenken.
Und gab's da dann auch Aha-Momente für dich, als du dann die Ergebnisse gesehen hast?
Ja, definitiv. Also gerade wenn es dann später um so die Endprodukte ging, also wir hatten ja nicht so lange Zeit, leider Gottes, aber so, ich glaube, eine der letzten Aufgaben, da habe ich so für mich gedacht, schon spannend, was man so bauen kann innerhalb von, weiß ich nicht, 90 Sekunden oder 2 Minuten. Also es war auf jeden Fall ja auch nicht lange Zeit. Und es hatte alles irgendwie einen tieferen Sinn. Obwohl man im ersten Moment, also beim ersten Mal spielen, sich dachte, okay, jetzt bauen wir hier irgendwie Türmchen. Welchen tieferen Sinn hat das Ganze? Aber ich glaube, mit einfach mal machen und sich drauf einlassen, zurück zum Kind werden.
Während der Messe hat die MAIS Impact Academy verschiedene Stände auf der IMAX bespielt. Und unter anderem gab es einen Stand, an dem Messebesucher und Besucherinnen an einem kurzen Lego Serious Play Workshop teilnehmen konnten. Luca, du warst einer der Teilnehmer. Wie kam es überhaupt dazu, dass du teilgenommen hast?
Also, die Michelle hatte mich begeistert angesprochen, als Nicht-Lego-Spielerin, um das mal so zu formulieren. Und dann habe ich gedacht, oh, Lego, das habe ich als Kind sehr viel gespielt, da habe ich viel mitgespielt, da muss ich hin, das muss ich ausprobieren. Wir hatten uns an diesem vorher angesprochenen Event hatten wir uns dazu entschlossen, nicht beide den gleichen Workshop zu besuchen. Sonst hätte es mich wahrscheinlich auch da schon zum Lego gezogen. Aber mit der Aussage von Michelle, dass sie noch nie Lego gespielt hat, musste ich ihr natürlich den Vortritt lassen. Das ist natürlich klar.
Klar. Was ein Gentleman, oder?
Manchmal. Und diese Aufgabe mit dem Turm, also da war es schon nach Sekunden um mich geschehen, da kam das wieder auf. Ich war 8 Jahre alt in meinem Kopf und habe einfach gedacht, wie baue ich jetzt einen höheren Turm als alle anderen? Ist ja klar, ist mir auch gelungen, ja, war ich natürlich auch mächtig stolz. Und das ist, glaube ich, genau das, was es für mich irgendwie ausgemacht hat. Man hat sofort dieses, ich will jetzt nicht sagen offizielle, aber diesen professionellen Rahmen so ein bisschen durchbrochen und hat gesagt, so, jetzt werden wir alle mal wieder Kind und bauen einen Turm. Und ihr macht jetzt mal nichts anderes, als die Farben, ich weiß es auch nicht mehr, welche Farben es waren, aber 2 Farben zu verwenden, die bauen wir jetzt aufeinander und zwar jeder so, wie er möchte, es gibt keine Vorgabe. Und die einen haben ihn besonders kunstvoll gebaut, ich besonders hoch, weil ich dachte, das ist ja, wie ist halt so direkt wieder in die kindliche Phase zurückgekommen. Und das hat sich dann so ein bisschen auch durch dieses Serious Play durchgezogen, dass man dann erst irgendwann verstanden hat, okay, wir haben jetzt hier dieses auflockernde Medium und beschäftigen uns aber doch mit Thematiken, die eigentlich ja komplexer sind, als man sich das jetzt im ersten Moment mit Lego darstellbar vorstellt.
Ja. Bei so einem Lego Serious Play Workshop, ihr habt das ja miterlebt jetzt beide auf der IMAX. Ist es ja so, es wird eine Frage gestellt oder es gibt eine Aufgabe, dann baut man und dann teilt man die. Es waren ja sehr viele unterschiedliche Nationen anwesend. War das herausfordernd mit der Sprache oder war das kein Problem? Könnt ihr gerne auch beide zu antworten. Ihr wart ja beide in einem Workshop. Wart ihr in internationalen Teams?
Ja, aber das war, also tatsächlich muss ich sagen, bei mir saßen am Tisch Engländer mit dabei und Schweizer. Aber die Engländer, die kamen direkt von der IMAX, die konnten, die sprachen Deutsch. Also deswegen gab es jetzt keine sprachliche Hürde. Aber was aufgefallen ist, dass wir mit einem unterschiedlichen Verständnis rangegangen sind an die Begrifflichkeiten. Also es ging ja um Nachhaltigkeit und ich glaube, man hat so ein bisschen einen Länderschwerpunkt gemerkt, dass es einfach eine andere Denkweise gibt oder eine andere Perspektive auf den Begriff Nachhaltigkeit. Gut, das Ganze wurde dann natürlich noch ein bisschen angereichert durch die unterschiedlichen Perspektiven aus den Jobs, ja. Also die Herren von der IMAX sind natürlich aus dem Messewesen und gucken nochmal anders drauf. Aber das fand ich spannend. Aber sprachliche Barrieren gab es bei mir zumindest nicht.
Ihr habt ja gelernt, so am Anfang mit dem Turm und der zweiten Aufgabe so in Metaphern zu bauen und die Geschichten dazu zu erzählen. War das sprachlich ein Problem? Vielleicht bei dir im Workshop, Luca? Gab es da irgendwie Problematiken?
Also ich, zumindest von dem, was ich jetzt so gehört habe, glaube ich, hatte ich ein etwas multinationaleres Team. Also da war wirklich Englisch die einzige Kernsprache, auf die man sich einigen konnte. Und da war vor allem dieses Ausdrücken der Metaphern tatsächlich ein Thema. Es war aber relativ einfach dann irgendwie. Die Aussage von oder die Vorgabe von Matthias war ja, dass wir niemanden in seinem Entstehen oder in diesem Beschreiben quasi unterbrechen sollen, aber gemeinsam dieses Wort finden dafür war durch das Bildgebende irgendwie einfacher. Ne? Man konnte dann doch miteinander interagieren und sagen, ja, also man hat das ja immer gezeigt am Objekt und dadurch war es für andere dann schon auch möglich, den Metaphern auch, wenn die Sprache nicht ganz treffend war, aber dem zu folgen. Und das war schön anzusehen dann auch, dass sich jeder dann verstanden fühlte, so würde ich sagen.
Hat der Workshop irgendwas in dir ausgelöst, Luca?
In erster Linie den Willen, mehr Workshops zu machen, weil ich muss ja sagen, Michelle sagte, so im Veranstaltungsmanagement ist das oft Thema, dass man sich denkt, okay, neue Ansätze von Workshops sind sehr spannend. Ich aus der Technikbranche quasi komme, habe jetzt nicht so viele Workshops bisher gemacht und habe gedacht, ah, das ist ja eigentlich schon eine spannende Möglichkeit eben, dass es Möglichkeiten gibt, jeden sprechen zu lassen oder jeden was darstellen zu lassen. Das war tatsächlich sehr interessant für mich und ich glaube, es hat in gewisser Weise dahingehend was verändert, dass ich mir schon auch nochmal vorgenommen habe, zu sagen, okay, man muss bei gewissen Leuten das Medium finden, in dem sie sich ausdrücken möchten und können. Und es gibt gewisse Medien wie Lego oder ich bin jetzt, wie gesagt, nicht ganz so bewandert, bestimmt auch andere Medien, über die sich gefühlt jeder austauschen kann. Sei es die einen, die es seit Kindheit machen oder die anderen, die einfach sagen, oh, bunte Steine, wie Michelle, das sieht ja ganz spannend aus, das mache ich jetzt mal. Das war für mich schon neu oder nochmal verstärkt dargestellt, auf jeden Fall.
Michelle, wenn du jetzt, ihr seid ja nun Veranstalter und macht eure nachhaltigen, wirkungsvollen Events und ihr seid ja wahrscheinlich auch immer auf der Suche nach irgendwelchen, ja, speziellen Sachen, die auch wirkungsvoll sind. Und da habt ihr ja jetzt beide auch erlebt, dass Lego Serious Play ja durchaus ein wirkungsvolles Element sein. Wo könnt ihr euch vorstellen, dass ihr das noch einsetzen könnt? Also vielleicht im eigenen Unternehmen oder wo genau, habt ihr schon irgendwelche Ideen, wo man sowas einsetzen könnte, wo es dann wirklich auch Sinn macht? Also jetzt aus eurer Perspektive heraus.
Also zunächst mal aus der Perspektive Gesellschafterebene. Glaube ich, würde es unserem Team gut tun. Die würden zwar alle als erstes sagen, naja, Lego spielen, was soll das für ein Output geben?
Das ist übrigens immer so.
Genau, das habe ich mir schon fast gedacht, ja. Also man wird als erstes immer denken, naja gut, mal gucken, was die Geschäftsleitung sich da hat einfallen lassen. Ne? Und dann, glaube ich, passiert genau dieses Momentum, was der Luca beschrieben hat. Man sitzt dann das erste Mal vor diesem Steinchen und dann kommt das kindliche, einfach das innere Kind wieder raus und fängt einfach mal an. Und erst nach ein paar Runden entdeckt man, es hat einen tieferen Sinn, den wir hier entwickeln. So, also das aus der Unternehmerebene. Und ich glaube, da gäbe es wahrscheinlich hunderte Themen, die man mit Lego irgendwie sozusagen erarbeiten kann. Aus einer reinen planerischen Seite her, muss ich sagen, hat mich die Methode auch sehr begeistert. Auch ein bisschen das, was Luca gerade sagte, in einem multinationalen Team, es haben sich alle verstanden gefühlt. Man kommt mal, obwohl es ja auf einer Messe tierisch laut ist, aber man kommt mal ein bisschen zur Ruhe, weil man mit sich beschäftigt ist. Weil du ja gesagt hast, es wird während des Bauens redet man nicht, sondern man beschäftigt sich mit sich. Und wann habe ich das noch? Also in ganz vielen Workshop-Methoden, ob es jetzt irgendwie World Café ist oder Barcamps oder so, es wird ständig gesprochen. Und eigentlich geht in dieser Kommunikation auch so viel verloren, meines Erachtens, weil das überkommuniziert wird. Ja, also es wird dauerhaft geredet und dann ist man eigentlich fertig. Ich meine, wenn man von so einer Messe abends heimkommt, denkt man sich eh schon, ich kann keinen Satz mehr sagen. Und bei dieser Methode wird man eben kurzfristig mal dazu gezwungen, innezuhalten und nur auf sich allein gestellt zu sein und danach das Momentum zu haben, und jetzt hört mir mal jeder zu, bis ich fertig gesprochen habe. Und es darf nicht gewertet werden, ne? Also wir gucken uns ja nur die Bausteine an und besprechen irgendwie, was habe ich persönlich mir dabei gedacht. Es sagt aber kein anderer, nee, das finde ich nicht so. Sondern wir akzeptieren es einfach erstmal und dann gucken wir uns an, was alle anderen gesagt haben. Und ich glaube, dass das gerade in der Veranstaltungsplanung häufiger eingesetzt werden sollte oder könnte. Einfach auch, um mal diesen Ruhepol zu schaffen. Also in der Dramaturgie muss es ja nicht den ganzen Tag immer nur Spitzen geben und noch lauter und noch fetter und noch mehr Effekte, sondern einfach mal den Effekt haben, ich beschäftige mich mit mir selbst und werde gehört. Also ich glaube, das ist eigentlich der Punkt, den man dann verkaufen müsste sozusagen. Auch wenn am Anfang steht Lego und man vielleicht den Menschen erklären sollte, ja, es ist eben nicht nur Spielerei, sondern da kommt auch was bei rum.
Das passt ja dann auch gut zu eurem Konzept, ne? Also für mich ist nämlich genau das Zuhören, zur Ruhe kommen, mal sich mit sich beschäftigen, gehört für mich zur Nachhaltigkeit und zur Wirksamkeit absolut dazu, ja. Luca, hast du vielleicht noch konkrete Sachen? Fällt dir noch irgendwas ein?
Ja.
Magst du noch was ergänzen?
Ja, tatsächlich. Also gerne. Wir haben oft so das Thema, dass es bei uns in der Planerebene oder in der planerischen Ebene oder Konzeptionsebene, dass es dort die Vorläufer gibt und die Mitläufer. Also es gibt ideenmäßig den, der eine Idee hat, und dann gibt es ganz viele, die sagen, oh, das finde ich auch toll. Und das kann man mit Lego Serious Play, ich will jetzt nicht sagen unterbinden, weil das ja auch schön ist, eine gemeinsame Ideenfindung zu haben, wenn man was hat, wo man sich dann anschließen kann und das gemeinsam auskonzeptioniert. Aber alleine schon, dass jeder bei Lego Serious Play erstmal einen anderen Ansatz hat, sein Modell zu erstellen, dann kann man schlecht sagen, ah, ich meine das, was er sagt, sondern man muss ja anhand seines Modells umschreiben. Und genau so kommt eben zustande, dass jeder erstmal seinen eigenen Entwurf hat und man dann in dieses gemeinsame Denken kommen kann, wo vielleicht auch einfach ganz unbefangen vorher schon ein Konsens festgestellt wird, uns ist allen in unserem Modell dies wichtig, und dann kann man genau schauen, wo man das im Konzept einbinden kann. Also das finde ich bei uns, kommt manchmal ein bisschen zu kurz, dass jeder sich wirklich dann mit einbringt, nicht weil die das nicht könnten, sondern einfach weil, wie ich vorher schon gesagt habe, das richtige Medium nicht immer die Sprache ist oder dass wir hier alle im Kreis sitzen und uns versuchen zu besprechen, sondern dass da ja etwas geschafft wird, was alle, wo sich alle drin ausdrücken können.
Ich glaube, dass sich viele halt auch überhaupt nicht als kreativ einschätzen und allein deshalb schon nicht den Mund aufmachen. Und in so einer Methode wie Lego Serious Play ist es eben, wie Michelle gesagt hat, jeder bekommt halt eine Stimme. Und es spielt überhaupt keine Rolle, ob ich kreativ bin oder nicht, aber es kommt hundertprozentig eine Idee auf den Tisch. Wir haben noch nie erlebt in unserer Laufbahn, dass nichts auf den Tisch kam. Das gibt es einfach nicht. Und das ist vor allen Dingen auch für die Teilnehmer natürlich ein tolles Erlebnis, weil sie merken, ach, ich bin ja doch gar nicht so unkreativ und ich habe auch Ideen. Ich steuere was zum Team dabei und zum Unternehmen. Und das macht was mit dem Team und das macht was mit dem Unternehmen und das macht vor allen Dingen auch was mit der einzelnen Person, ne?
Da muss ich kurz nochmal einhaken, so als First-Timerin mit Lego, war genau das in der ersten Runde ein bisschen beängstigend. Deswegen sagte ich vorhin, ich hatte 20 Sekunden, in denen ich erstmal wie in so einer Schockstarre da saß. Der Luca hat ja auch von sich gesagt, er wollte den höchsten Turm bauen. Also um mich herum saßen nur Menschen, die schon super viel Lego in ihrem Leben gebaut haben. Und direkt neben mir saß einer, der hat mir gesagt, wie viel Lego er zu Hause hat. Er hat alles Mögliche verbaut und ich saß nebendran und dachte so, ich weiß gar nicht, wie schnell hat er das denn jetzt zusammengebaut? Ich habe irgendwie ein paar Sekunden nur weggeguckt und auf einmal stand mega das Bauwerk neben mir. Und das hat mich in der ersten Runde so ein bisschen gehindert, weil ich dachte, na super, ich habe mich jetzt irgendwie starr an die Regeln gehalten und habe einfach nur Steine aufeinander gesetzt, um einen Turm zu bauen. Wo ist das jetzt kreativ? Und erst als es an die Aufgaben ging, die einen thematischen Bezug hatten und ich dann da was zu erklären sollte, habe ich auf einmal festgestellt, naja, ist eigentlich egal, welche Steine man aufeinander baut, solange die Message danach irgendwie erklärbar ist und meine Idee rauskommt, ist es egal, ob ich jetzt hier alle Steine verbaut habe oder nur 5. Aber das musste ich erstmal sozusagen in diesen ersten 2 Durchgängen sacken lassen, dass ich halt auch nicht die Schnelligkeit besitze innerhalb von paar Sekunden da mega die Bauwerke zu zaubern.
Und das ist auch, worum es ja gar nicht geht. Ne? Es geht nur darum, was zu bauen. Und ich habe das Gefühl, dass manchmal die Personen, die relativ wenig mit Lego gespielt haben in den letzten Jahren, also ganz, ganz allgemein formuliert, dass es die dann einfacher haben, weil die sich dann nur auf die Essenz konzentrieren. Nur wenn ich dir das vorher gesagt hätte, hättest du mich angeguckt und hast gesagt, ja, whatever. Weil du es gar nicht verstanden hättest. Ne? Und deshalb, genau. Schön. Normalerweise schließen wir unsere, alle die Personen, die uns schon mal gehört haben, die wissen das, schließen wir immer, die letzte Frage, die dreht sich immer um die Zahl 3. Heute ist es ein bisschen schwierig, deshalb dreht sich es heute mal um die Zahl 4. Also geben wir euch die Gelegenheit, 4 Wünsche und nicht 3 Wünsche zu äußern. Was wünscht ihr euch für die Veranstaltungsbranche? Und vielleicht wäre es jetzt schön, wenn jeder von euch 2 sagen würde, 2 Wünsche nennen würde. Ihr dürft es natürlich auch aufteilen.
Es muss jetzt auch nichts mit Lego Service Play zu tun haben, sondern es darf jetzt allgemein für eure Branche sein.
Okay, dann fange ich mal mit meinem Wunsch Nummer 1 an, den ich im Rahmen der IMAX auch schon mal losgeworden bin. Wir sind ja eingestiegen mit dem Thema Covid-19 und wir hatten eine sehr schwierige Zeit als Branche. Und in dieser Zeit ist rausgekommen oder wurde als erstes mal ein Zahlenwerk geschaffen, wer sind wir denn eigentlich? So. Und die Veranstaltungsbranche hat zwar jetzt ein Zahlenwerk, wer sie ist, also wie viele Erwerbstätige wir haben, wie viele Unternehmen es so gibt in Deutschland. Aber die Frage, wer wir sind, ist nach wie vor meines Erachtens nicht geklärt. Wir haben keine richtige Identität. Und dieser Studie zufolge sind wir der 6. größte Wirtschaftszweig in Deutschland. Das hat mich beachtlich gestimmt. Ich habe das studiert und habe da gesessen und gedacht, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gehört, dass wir so groß sein sollen und mit wenig Abstand zur Lebensmittelindustrie, was ich noch verwunderlicher finde. Gleichzeitig erfreut mich das natürlich riesig, aber wir benehmen uns nicht wie der 6. größte Wirtschaftszweig, weil wir ein riesen Identitätsproblem haben. Ja, wo gehört die Veranstaltungswirtschaft eigentlich hin? Wer sind wir? Was macht uns aus? Welche Werte haben wir? Welche Haltung nehmen wir ein? Wir machen ganz vieles immer für den Kunden möglich, für alle anderen Industriezweige, aber wir selbst haben ganz, ganz wenig Stolz. Und ich würde mir einfach mal wünschen, dass wir mit ein bisschen mehr Stolz vorneweg gehen und sagen können, wir sind der 6. größte Wirtschaftszweig, wir können auch was und wir müssen nicht in irgendwelche Ecken geschoben werden.
Und jetzt soll ich einen Wunsch formulieren.
Gut, Luca, jetzt sollst du einen aufsetzen. Genau.
Aber wir haben vorhin gehört, es muss nicht immer größer, toller sein.
Genau. Es dürfen auch nur 2 Wünsche sein, ihr müsst auch nicht 4. Ne? Also es dürfen auch 2 große oder 4 kleine oder was auch immer.
Jetzt könnte ich Lego Serious Play gebrauchen, was mir bei meiner Wunschfindung hilft, tatsächlich. Sei es drum. Ich würde mir wünschen, dass diese ganzen Anteile, die zur Veranstaltungsbranche gehören, nicht nur zwingend lernen, wer sie sind oder dass sie zu was ganz Großem gehören, zu einem großen Wirtschaftszweig, sondern dass man noch ein bisschen mehr darauf eingeht, dass diese verschiedenen Player, die so dazugehören, dass sie sich ein bisschen mehr untereinander vielleicht akzeptieren. Das hat ein bisschen besser stattgefunden, seit Corona ist, weil es ging allen sehr gleich schlecht. Und wir haben alle gelernt, dass wir voneinander abhängig sind. Also das, ne, Technikfirmen können ohne Agenturen nicht. Und ohne Catering können wir sowieso irgendwie alle nicht. Und also das wird alles schwierig bei einem Präsenzevent, wenn der jeweils andere nicht da ist. Und wir haben auch irgendwie gelernt, dass wenn eine Technikfirma angefragt wird für Catering-Bereiche oder für Konzeptionsbereiche, dass das nicht immer gut wird. Und daraus resultiert für mich so ein bisschen dieser Wunsch danach, dass man akzeptiert, dass diese anderen Bereiche da sind und besser noch, dass man denen Räume schafft und sagt, wir arbeiten alle zusammen an einem Endprodukt und müssen dafür vielleicht einfach einander verstehen lernen und akzeptieren lernen.
Mir ist tatsächlich noch ein Wunsch gekommen. Hat was jetzt mit wirkungsvollen Events zu tun. Ich habe im Master Event Marketing studiert oder bin noch am Studieren, ja, und wenn ich mir ganz viele Events so anschaue, frage ich mich schon hin und wieder, welches Ziel hat man eigentlich verfolgt? Jetzt mal rein aus dem Marketing-Sinne gedacht, ja. Events ist ein Kommunikationsinstrument. Und ich würde mir wünschen, dass sozusagen im Sinne des Controllings, und das jetzt von jemandem, der überhaupt nicht der Controller ist, ja, aber ich würde mir wünschen, dass man da einfach sinnhafter mit diesem Kommunikationsinstrument umgeht, dass man ein bisschen mehr auf Controlling achtet, einfach auch im Zuge der Nachhaltigkeit. Wir müssen nicht immer ein Event machen, es muss nicht immer Kommunikationsinstrument Event sein, weil es einfach unfassbar viele Ressourcen kostet. Und damit meine ich eben nicht nur das Essen und das Wegwürfgeschirr, sondern einfach auch ein zeitlicher Ressourcenaufwand. Lieber, ich würde mehrere Highlight-Events machen, die einfach größer sind und oder irgendwie exklusiver. Und dafür lassen wir andere Dinge im Jahr weg und kommunizieren sie anders. Und das ist so, das eine ist die Nachhaltigkeit, also Ressourcen, die dafür verwendet werden. Und das zweite ist eben dieses Wirkungsvolle. Wir müssen doch nicht ständig unseren Gästen, unserem Publikum ein Feuerwerk nach dem anderen liefern. Die wissen ja gar nicht mehr, was sie eigentlich noch sehen sollen. Auch denen müssen wir mal Ruhe gönnen. Wir müssen nicht immer das noch größere, noch bessere Event machen. Und von daher würde ich mir in der Planung einfach mehr wünschen, bessere Zielverfolgung, besseres Controlling im Nachgang mit Blick auf Nachhaltigkeit und vor allem mit Blick auf wirkungsvoll gesetzte Events.
Luca, willst du da noch einen draufsetzen?
Draufsetzen tatsächlich nicht. Ein bisschen ressourcenschonender mit Veranstaltungen und Veranstaltungsplanung umgehen, finde ich sehr gut. Das möchte ich eigentlich nur bekräftigen. Deswegen geht mein vierter Wunsch dafür auch mit drauf, auf jeden Fall. Finde ich sehr gut. Hinzufügen kann ich eigentlich nur, dass auch dieses Bestandsevents-Thema, also das haben wir schon immer so gemacht, natürlich damit reinzählt. Also wie viel Bestandsveranstaltungen mit jährlich gleichem Inhalt gibt es und wie viel davon müssten sein, das ist genau das Thema.
Wunderbar, ihr beiden. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Matthias, du hast die letzten Worte.
Ich habe die letzten Worte, wie so oft. Wenn du erleben möchtest, was Luca und was Michelle erlebt haben, wenn du merken möchtest, was Lego Serious Play macht und was es heißt, zur Ruhe zu kommen, für sich in Ruhe nachdenken zu können und die eigene Meinung einfach nur äußern zu können, ohne dass sie in Frage gestellt wird, dann melde dich einfach mal an auf der Plattform meetup.com. Da gibt es eine Gruppe Lego Serious Play Deutschland und komm einfach zu einem Event. Wir würden uns echt freuen. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann wäre vielleicht jetzt der perfekte Zeitpunkt, um unseren Podcast zu abonnieren und um uns gerne jetzt zu bewerten. Tschüss.